dieses Klein-Klein, wo ja dieser Mental Load mit reinzählt, was man da alles bedenken muss, ist da, glaube ich, so dann diese Falle. Und wenn dann Frauen, vor allem Frauen, so ist es halt, eben versuchen, den Männern zu erklären, mein Leben sieht gerade so, so und so aus, dann fällt, glaube ich, häufig der Satz, sag mir doch einfach, was ich machen soll.
Das ist ja die größte Falle. Also,
Ja.
beziehungsweise, das zeigt ja auch schon das Problem.
Mama halblang mit Rebecca
und Sophia.
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang. Das hier ist das zweite Special, das ihr nur mit mir, also Rebecca, hört. Eigentlich geht hier nichts ohne Sophia. Die ist aber gerade in der Babypause mit ihrem zweiten Kind. Und wann sie hier wieder am Start ist, wissen wir noch nicht. Aber ich habe vorgesorgt und mir ganz, ganz viele Gäste für die nächsten Wochen eingeladen. Heute ist es der Sebastian Tigges. Und wer auf Instagram und in der Eltern-Podcast-Welt unterwegs ist, der kommt an dir und deiner Frau Marie eigentlich nicht vorbei. Magst du dich trotzdem einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich bin Sebastian Tigges. Jetzt kommt immer der Moment, wo man irgendeine Berufsbezeichnung sagen muss. Ich bin, würde ich sagen, Podcaster und ich mache zusammen mit meiner Frau Marina Nasemann einen Podcast, Family Flings heißt der. Und ich bin so ein bisschen bei Instagram unterwegs seit 2 Jahren und da spreche ich über alles, was mir im Alltag so begegnet, an Themen rund um Vaterschaft, Elternschaft, Partnerschaft, gleichberechtigte Elternschaft, solche Dinge. Ja, genau. Und nebenbei bin ich, wobei eher hauptberuflich, nebenbei Vater von 2 kleinen Kindern. Und ich war mal Anwalt in einer großen Kanzlei. Den Job habe ich gekündigt vor 3 Jahren.
Du warst auch im Podcast
Vor
Sucht und
vier
Süchtig.
Jahren. Entschuldigung. Nee, 3 Jahren. Okay, sorry. Ja.
Auf jeden Fall ist der Job Geschichte.
Ja, ist weg.
So. Du warst auch im Podcast Sucht und Süchtig zu Gast. Und ich habe mir die Folge angehört auf einer ganz langen Autofahrt mit meinem Sohn zusammen. Und was ich aus dieser Folge nach wie vor nicht vergessen kann, ist, wie ihr mit der Frage, wie geht es dir, umgegangen seid. Weil wie antwortet man normalerweise auf die Frage, wie geht es dir?
Top, alles gut, super, danke. Und dir? Auch super. Und dann gehen alle in unterschiedliche Richtungen und denken, oh, mir geht's so scheiße, ich würde es dir gerne erzählen.
Genau. Und wie ich in diesem Podcast gelernt habe, ist gut, aber kein Gefühl. Und
Ja.
wir dürfen hier gerne ein bisschen tiefer gehen als das. Wenn du unseren Podcast ein kleines bisschen kennst, dann weißt du vielleicht, dass wir ähnlich in jede Folge starten. Also wir fragen uns am Anfang immer, ob wir Team Rakete oder Team Zerquetscht sind. Also ob wir viel oder wenig Energie haben und wieso das so ist, das ist so unsere Chance, nochmal am Anfang jeder thematischen Folge so ein bisschen über unseren Alltag zu schnacken und so erzählen, was so gerade los ist. Also Rakete oder Zerquetscht?
Ich jetzt? Eher Rakete. Jetzt seit, also Rakete ist sehr, aber jetzt so seit Sonntag, Nachmittag, Abend quasi. Ich war jetzt, hatte 3 eher zerquetschte Wochen und dann irgendwas ist passiert und dann habe ich aber jetzt mit einem Freund gesprochen und ich weiß jetzt, warum das so ist, weil sich das Sternbild hat sich geändert.
Ach
Deswegen,
so.
ja, das ist jetzt irgendwie Stier oder was und bla bla bla. Und deswegen geht es mir jetzt besser. Das ist relativ witzig, dass das so, aber so ist es ja immer bei Horoskopen und so. Aber tatsächlich, irgendwie, irgendwas ist passiert. Jetzt geht es mir seit 3 Tagen ganz gut. Nicht gut. Ich bin ganz fröhlich, ich habe wieder Energie.
Das ist doch gut. Cool. Wir haben ja gerade eben schon vor der Aufnahme ein bisschen geschnackt und ich habe erzählt, dass meine Babynacht das erste Mal wieder ganz in Ordnung war. Ich war gestern, wir haben mittwochs immer PKIP-Kurs und mein Sohn feiert das, weil der hört nicht auf, sich zu bewegen. Er hört einfach nicht auf. Und bei diesem Kurs, ja,
Was für ein Kurs?
so ein PKIP.
Was ist das?
So, ist das, glaube ich, Prager Eltern-Kind-Programm oder so? Ist, glaube ich, die lange Form.
Ah, jetzt wird's peinlich, dass ich das nicht kenne. Was ist
Ich
das?
kenne das auch, pass auf, ich kenne das aber auch nur, weil Sophia eigentlich die ultimative Mom ist in unserem Podcast und alles, was ich über Mutterschaft weiß, habe ich von ihr. So, das
Okay.
heißt, ich bin auch peinlich by proxy, wenn du so willst.
Okay, alles klar.
Und ich bei meiner Tochter damals, bei meinem ersten Kind, habe ich keine Babykurse oder so gebraucht, weil die irgendwie so fröhlich durch den Alltag marschiert ist und einfach so mitgemacht hat. Und mein Sohn, wenn der aber nicht 24/7 die Aufmerksamkeit und die Bewegungsfreiheit hat, dann dreht er durch und dann drehe ich durch. Und das ist keine gute Spirale, in die wir da reinkommen.
Kenne ich.
Und er kann sich in diesem Kurs, das ist dann einfach wie so eine Art kleiner Babyturnraum, wenn du so willst. Und da können sie ihn einfach bewegen und andere Kinder besteigen und sich andere Erwachsene suchen, die sie interessant finden. Und zu Hause kann ich den Raum nicht verlassen, ohne dass mein Sohn anfängt zu schreien. Ich will nur, keine Ahnung, ein Fläschchen für ihn machen oder so. Oder auf Toilette gehen. Soll ja vorkommen im Laufe des Tages.
Was nimmst du dir raus?
Und es geht überhaupt nicht. Und wenn wir da in dem Kurs sind, könnte ich quasi rausgehen und mir einen Kaffee holen. Es würde den nicht interessieren, weil der so geil ausgelastet ist. Und da fällt mir auch immer wieder auf, dass es einfach nicht vorgesehen ist, Kinder alleine in der Wohnung in der Stadt großzuziehen. Es ist einfach nicht artgerecht.
Nee, es ergibt auch keinen Sinn.
Ja.
Ich fühle das sehr. Ja, so ein Sportkurs, ich kannte jetzt die Bezeichnung nicht, hatten wir auch mal mit unserem Sohn. Das hat auch gut funktioniert. Das war leider in seiner Babyphase, das war komplett Corona. Da habe ich mich gerade daran zurückerinnert. Wir wollten eigentlich auch so Babyschwimmen. Das hat alles quasi ins Wasser gefallen. Aber ja. Den habe ich gar nicht, not intended.
Wobei, Babyschwimmen habe ich mit meiner Tochter gemacht, ist es meiner Meinung nach nicht wert. Weil der Stress, es ist heiß, viele Babys schreien, es ist feucht, es
Hölle.
Ist für eine halbe Stunde im Wasser planschen und das Baby durch so Nudeln durchziehen.
Ja.
No.
Wir haben das jetzt auch mit Verzögerung, sage ich mal, probiert, mit beiden Kindern gleichzeitig, auch Marie und ich gleichzeitig.
Gleichzeitig auch noch.
Und es war, also das Schlimmste ist halt diese Umkleidekabinen. Ich habe aber sowieso, glaube ich, eine Umkleidekabinenphobie allgemein. Auch in das Fitnessstudio, das finde ich ganz schlimm, so diese Feuchte und Hitze und dann zieht man sich an und es ist noch heißer. Aber wenn man dann auch noch ein Kind anziehen muss, was vielleicht nicht unbedingt, das ist wirklich nicht so geil, das stimmt. Ja, naja.
Alrighty. Also unterm Strich würde ich sagen, eher eine Rakete als in den letzten Tagen. So. Ich glaube, so können wir in diese Podcast-Folge starten.
Haben wir das so gut synchronisiert.
Oder?
Stell dir vor, wir hätten gestern gesprochen.
Oh nee, nee. Gestern wäre ich fertig gewesen. Gestern habe ich auch echt mit dem Gedanken gespielt, unsere Aufnahme heute zu verschieben. Weil ich dachte, wenn die nächste Nacht auch so wird, weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Also keine Ahnung. Und dann?
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe, glaube ich, in den ersten 2 Jahren als Vater mehr abgesagt als wahrgenommen.
Kann ich nachvollziehen. Man wird da auch ein bisschen gnadenloser und kompromissloser mit der Zeit irgendwann. Ja. Einfach so aus Selbstschutz heraus.
Ja, total.
Wir reden heute über ein Thema, das wir in der Form tatsächlich noch nie im Podcast hatten. Jedenfalls nicht so explizit, auch nicht zwischen Sophia und mir. Wir wollten sogar eigentlich ein Kapitel in unserem Buch, Link in den Shownotes, Werbung, dazu machen. Aber Sophia hat wochenlang eine leere Seite angestarrt und konnte das Thema nicht richtig greifen. Und das kann ich absolut nachvollziehen, weil dieser Mental Load, um den es heute gehen wird, diese unsichtbare Arbeit so vertrackt ist, dass es wahnsinnig schwer ist, das auf den Punkt zu bringen. Umso schwieriger ist es, das dann auch noch gerecht zwischen den beiden Elternteilen aufzuteilen. Und genau darum soll es heute gehen. Wir sprechen darüber, was Mental Load eigentlich ist, wie das im Alltag aussieht und warum dieses Thema so ein großes Konfliktpotenzial hat und wollen dabei auch einen Schwerpunkt bei den Vätern setzen. Dafür bist du heute da, um den Vateraspekt reinzubringen. Und bevor wir hier die ein oder andere Statistik aus der Community wälzen, ich habe nämlich mal gefragt, wie es bei denen so aussieht, und auch erzählen, wie das bei uns im Alltag so ist, würde ich dich gerne einmal kurz fragen, wie würdest du Mental Load definieren? Was ist das?
Ja, wenn ich das gefragt werde, dann stehe ich quasi gedanklich vor so einer leeren Seite. Ich würde es als unsichtbare, gedankliche Arbeit beschreiben, die sich aber vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass sie dauerpräsent ist, dass man also nicht irgendwie wie eine körperliche oder an Objekten zu verrichtende Arbeit irgendwo hingeht, arbeitet und dann wieder geht, sondern die ist quasi dauerpräsent, gedanklich und am besten, glaube ich, definieren lässt sie sich anhand von Beispielen diese ganze Orga-Arbeit mental, die sich ergibt, nicht nur in Familien mit Kindern, sondern auch in Partnerschaften oder sonst wo. also jetzt bezogen auf Kinder, weil ich das am besten anhand meines Lebens beschreiben kann, Arzttermine. Also das ist ja das klassische Beispiel. Sagen wir mal klischeehaft, die Frau sagt zum Mann, ist wirklich das Klischee bedient, hier das Kind, unser Kind hat einen Arzttermin und der ist am Mittwoch um 10, kannst du da hingehen? Und dann geht der Mann mit dem Kind dahin und sagt, super, jetzt habe ich ja jetzt hier, kann ich mir einen Orden anheften, weil ich bin mit dem Kind zum Arzt gegangen, habe also ich hier die Arbeit verrichtet. Was aber Mental Load quasi beschreibt, ist die ganze gedankliche Arbeit, die sich im Hintergrund abspielt, in Vorbereitung auf so einen Arzttermin. Was also damit zusammenhängt, ist ja also erstmal auf dem Schirm haben, dass das Kind einen Arzttermin wahrnehmen muss, jetzt eine U-Untersuchung oder vielleicht was Außerordentliches oder eine Impfung oder so. Das muss man ja die ganze Zeit auf dem Schirm haben. Da muss man diesen Arzttermin vereinbaren. Da muss man mitdenken, okay, wie vereinbart sich das vielleicht mit Betreuung oder Kita oder sonst was oder Erwerbsarbeit von mir oder meiner Partnerin. Dann muss man genau das alles irgendwie austarieren. Wer bringt es hin? Bla bla. Diese ganze damit zusammenhängende mentale Arbeit, die eben unsichtbar ist, weil sie sich nur im Kopf abspielt und rein organisatorischer Natur ist meistens, das nennt man Mental Load, würde ich sagen. Und das lässt sich ja ausweiten, vor allen Dingen in Familien, weil das jetzt meine Erfahrung ist, aber ich weiß, dass es auch sonst präsent ist, auf alle möglichen Aspekte. Also Kinderkleidung, Essen, das ist ja
Babyschlaf.
Das, was Babyschlaf. Alles, was so sichtbar ist, ist ja nur die Spitze des Eisbergs quasi. Ich glaube, das Bild beschreibt es ganz gut. Das ist, Mental Load ist alles, was unterhalb der Spitze des Eisbergs ist.
Ich würde all dem, ich finde, das ist super zusammengefasst, was ich noch hinzufügen würde, es ist so alles, es findet alles in der Zukunft statt. Man bildet immer so Wenn-Dann-Szenarien. Ja, wenn dann der Termin ist, dann muss ich daran denken. Wenn aber vorher das passiert, dann muss ich das vorher noch einbinden und so.
Stimmt, ja.
Und es findet nie im Hier und Jetzt statt, dass dir plötzlich einfällt, oh, ich muss ja noch die Spülmaschine ausräumen oder so, sondern es ist immer zukunftsgerichtet. Es ist immer, dass du weißt, aha, ich muss die Spülmaschine ausräumen, aber mein Sohn schläft dann und dann. Und wenn er schläft, mache ich es lieber nicht, weil es ist dann vielleicht zu laut und dann wird er wach und das geht nicht, weil dann wird die Nacht schlecht. Ich kann es aber auch nicht machen, wenn er wach ist, weil dann turnt er um mich herum und verletzt sich am Messer. Und so dreht man immer und immer und immer wieder Kreise.
Ja, stimmt, das ist sehr wichtig, dass du das dazu sagst. Das ist tatsächlich, ist wichtig. Ja.
Man lebt genau, ständig in den zukünftigen To-Dos.
Gedankenketten gehen dann an, ne? Mehrere genau. Nebenschauplätze noch, ja.
Ja, genau. Es ist eine Autobahn, die nicht aufhört zu rauschen. Das ist, das können wir erstmal so festhalten am Anfang dieser Folge. Es gibt wahnsinnig viel zu tun, es gibt wahnsinnig viel zu bedenken im Alltag mit Familien. Mental Load wird übrigens auch vor allem dann von Frauen getragen, wenn keine Kinder vorhanden sind, hat eine Studie gezeigt aktuell.
Ja.
Mit Kindern ist es dann tatsächlich noch mal mehr, weil, und je mehr Kinder, desto mehr Mental Load, haben wir, glaube ich, beide festgestellt mit der Ankunft des zweiten Kindes.
Und zwar nicht verdoppelt, sondern potenziert.
Ja, es ist Wahnsinn, Wahnsinn. Du hast es auch so schön gesagt vorhin, man denkt, man wird nicht mehr überrascht, wenn ein zweites Kind kommt, weil man weiß ja, wie es ist, Eltern zu sein. Man hat irgendwie schon mal so geschnuppert an diesem Elternsein und dann kommt dieses zweite Kind und fragt sich, wie? Also ich weiß noch, wie ich irgendwann, als mein zweites Kind so 2-3 Monate alt war, irgendwann haben beide Kinder endlich geschlafen, das war so 10:30 oder so. Und ich lag auf dem Sofa und habe gesagt, mir macht mein Leben keinen Spaß gerade. Ich weiß nicht, wo ich zwischendurch atmen soll.
Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist ja auch sehr, also ich weiß nicht, ob du das so gesagt hast gedanklich, aber es ist ja noch sehr zivilisiert ausgedrückt. Also ich habe auch schon ganz anders gedacht und geflucht, aber...
Gedacht habe ich auch anders, also so habe ich es damals ausgedrückt. So war mein, nachdem mein mentaler Filter drüber gelaufen ist, kamen diese Worte aus meinem Mund raus.
Das ist gut.
So, das heißt, wir haben wahnsinnig viel zu tun, wir haben wahnsinnig viele Kinder gefühlt. Wie habt ihr euch denn in der Familie aufgeteilt? Also wer arbeitet wie und wer kümmert sich wann um die Kinder? Habt ihr da eine Regel oder macht ihr das so, wie es gerade fällt?
Teils. Dadurch, dass wir beide freiberuflich sind, müssen wir auch flexibel sein. Aber wir haben grundsätzlich die Regel, also jetzt nur von der Kalenderstruktur, ist sehr klar geregelt, zumindest von Woche zu Woche. Wir wollten eigentlich so eine grundsätzliche Struktur schaffen, aber das gerade überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt schaffen wir es einigermaßen von Woche zu Woche, die Tage so aufzuteilen, dass klar ist, wer bringt wann die Kinder in die Kita und wer holt die Kinder von der Kita ab und das versuchen wir abwechselnd zu machen, dass immer jeder von uns einen Nachmittag nicht die Kinder abholt und dafür noch ein bisschen länger arbeiten kann oder vielleicht auch mal irgendwie zum Sport kann im besten Fall oder so. Also wir versuchen das 50-50 aufzuteilen. Das gelingt auch so grob, aber es gelingt nie 50-50. Aber im Idealfall verschiebt es sich so, dass es noch einigermaßen fair ist. Dass also mal der eine ein bisschen weniger quasi übernehmen kann und mal die der andere. Ja. Das ist so das Ideal, was wir verfolgen. Aber also ich sag's gleich, bei uns führt es zu Streit, wenn man sich zu sehr daran klammert, weil wenn beide, also bei uns ist es so, wenn beide so sehr darauf erpicht ist, dass es genau 50-50 ist, dann kann das nur zu Unzufriedenheit führen. Das heißt, wir versuchen irgendwie so ein bisschen nachgiebig zu sein und das so zu sehen, wie es ist. Es gibt halt solche und solche Phasen. Und
ich finde, es ist ja auch wahnsinnig schwer, das wirklich, ich sag jetzt mal, juristisch 50-50 zu machen. Also, dass es penibel 50-50 ist und du quasi vertragsmäßig da drauf gucken kannst und weißt, aha, der hat jetzt so und so viel gemacht und ich habe so und so viel gemacht und so.
Nee, darum geht's ja auch, glaube ich, gar nicht. Ne? Ich glaube, es muss sich einfach nur so anfühlen.
Ja.
Aber auch da hinzukommen, ist ganz schön Arbeit. Also selbst wenn eine Person 80% Care-Arbeit und die andere mehr Erwerbsarbeit macht, also wenn es ganz klar ist, dann kann es sich ja immer noch 50-50 anfühlen. Wenn das für beide fein ist und wenn man das irgendwie so austariert, dass die Wertschätzung da ist und so, aber wir versuchen eben tatsächlich Erwerbsarbeit und Care-Arbeit komplett 50-50 aufzuteilen. Und das ist, ist eine Orga-Frage so. Aber es geht halt nicht. So.
Wir haben auch eine ganz klare Tendenz, wie bei uns, wie es in der Community aussieht, wie sich da die Familien aufgeteilt haben. Ich kann ja vorhin nochmal kurz sagen, wie das bei uns ist. Bei uns ist es eher klassisch.
Ja.
Zum einen, weil mein Mann hat eine Führungsposition, also er ist angestellt, verdient dementsprechend mehr als ich und da war das einfach auch eine finanzielle Frage. Das war auch eine Antwort, die wir ganz oft gekriegt haben in unserer Community. So, wir müssen halt auch irgendwie gucken, wo man dann bleibt. So, es hat sich für mich dadurch, dass ich beide Kinder jetzt nicht signifikant lange gestillt habe, hat sich's für mich immer sehr schnell sehr, sehr gut aufgeteilt angefühlt. Also bei uns ist es momentan zum Beispiel so, dass wir uns auch die Nächte sehr fair aufteilen, die Babynächte, dass jeder pro Woche auf ein paar Nächte kommt, wo man mal durchschlafen kann. Nicht ausschlafen, durchschlafen.
Ausschlafen ist vorbei, forever.
Das ist vorbei. Und wir haben, was wir bei unserer, als wir in Anführungsstrichen nur ein Kind hatten, was wir richtig gut hinbekommen haben, und zwar regelmäßig, das habe ich im Podcast hier schon oft erzählt, wir hatten so eine Me-Time-Regel, dass jeder unter der Woche einen festen Abend bekommen hat, wo quasi ab Erwerbstätigkeitsfeierabend auch wirklich Feierabend war und der andere sich um komplett alles andere gekümmert hat. Das war ein fixer Abend, da haben wir uns jeden Sonntag zusammengesetzt und uns die Abende ausgesucht. Und cool. Am Wochenende haben wir gesagt, jeder darf an einem Wochenendtag sozusagen ausschlafen, als hätte man gerade kein Kind. Also
Genius.
ich stehe dann zum Beispiel an einem Samstag mit dem Kind auf und mein Mann darf sich bis 12 Uhr mittags rausziehen und kommt dann halt irgendwann dazu und darf halt bis dahin machen, was er möchte. Und ich bin dann Sonntag dran zum Beispiel.
Das ist ja, also todesgeil. Warum haben wir das nicht gemacht?
Ich weiß, das ist wirklich todesgeil. Nicht.
Ja, klar. Ja, nice. Gute Aufteilung.
Ich muss aber dazu sagen, jetzt mit zwei Kindern klappt das gerade nicht so mega gut.
Na klar.
Weil unser Zweit halt auch noch sehr, sehr klein ist. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Und das funktioniert wahnsinnig gut, weil, und ich glaube, das ist so ein bisschen der springende Punkt, der bei uns so da ist, dass das Verständnis für den jeweils anderen, also mein Leben sieht gerade völlig anders aus als seins, eben dadurch, dass ich mit den Kindern vor allem zu Hause bin. Und das aber, dass ich, wenn er nach Hause kommt und müde ist und ich nicht sage, du darfst jetzt nicht müde sein, du hast ja nur gearbeitet, und er mir aber auch nicht sagt, du darfst jetzt nicht müde sein, du warst auch den ganzen Tag zu Hause.
Oh, das ist gut. Dann habt ihr ja quasi die beiden Minenfelder quasi ausgeräumt.
Genau, das war so, ist glaube ich so bei uns der Knackpunkt, warum es, kann ich glaube ich so sagen, eigentlich ziemlich gut funktioniert gerade. Obwohl wir das eher klassische Modell fahren. Ich habe mal bei uns nachgefragt, bei den Leuten, die uns zuhören. Und es sind auch die allermeisten. Also 46% haben sich klassisch aufgeteilt. 13% würden sagen 50-50 und verschwindend geringe 2% sagen, dass die Väter am ehesten den Hut aufhaben.
2%?
2%.
Wow. Alter. Okay, krass.
Also quasi nicht existent.
Das ist wahnsinnig wenig.
Und ich habe auch gefragt, okay, muss ja nichts Schlechtes sein, sich klassisch aufzuteilen. Kann ja auch voll okay sein. Wie zufrieden seid ihr denn, so wie ihr das gerade macht? Es ist jetzt keine große Diskrepanz, aber es sind trotzdem 56%, die sagen, sie sind eher unzufrieden. Ja. Das heißt, wir haben hier ein Thema, das auch einiges an Frust und Unzufriedenheit mit sich bringt. Hier liegt super viel Potenzial für Konflikte. Und häufig wird gesagt, ich habe gefragt, was sind so eure Konfliktfelder, was sind die Vorwürfe, die im Raum stehen. Häufig wird gesagt, dass der Partner, also vor allem die Väter, nicht sehen, was Mütter im Alltag eigentlich leisten müssen, dass sie nicht wertgeschätzt werden und dass die Erwerbsarbeit als wichtiger angesehen wird und dementsprechend der Feierabend nach bitte auch der Feierabend sein soll. Einige sagen, sie haben sich die klassische Aufteilung bewusst ausgesucht. Andere sagen, sie sind da reingerutscht, weil ihnen nicht bewusst war, was da auf sie zukommt. Ja. Wie war das bei euch, als das erste Kind angekommen ist? Habt ihr euch vorher gesagt, so ja, wir machen das total modern und 50-50 und dann kam das erste Kind und der Realitätsschock setzte ein? Oder wie war so die erste Zeit als Eltern?
Ich habe ein Jahr Elternzeit genommen und Marie hat weitergearbeitet, außer wir haben es genau umgekehrt gemacht, wie klassisch, tatsächlicherweise. Nur mit dem Unterschied, dass Marie eben sehr frei gearbeitet hat und wir dachten, wir machen das schon so, dass Marie arbeiten kann, aber auch nicht mehr als jetzt nötig. Also, dass sie jetzt auch nicht Karriereboost einlegt in dem Jahr, sondern so viel arbeitet, wie für sie notwendig oder für uns als Familie. Und ja, das kam irgendwie dann alles anders. So, es war Pandemie, wir waren auch sehr überrascht davon, wie wenig Schlaf man bekommt als Eltern. Mhm. Also zumindest war es bei uns so. Und am Ende, ja, wir hatten dieses Ideal 50-50. Ich würde sagen, ich habe in einem Jahr natürlich mehr Care-Arbeit gemacht als Marie, aber Marie hat eben auch mehr Erwerbsarbeit geleistet und ja auch den Druck verspürt, jetzt auf einmal von nur sich eine dreiköpfige Familie ernähren zu müssen. Also es war ein riesiges, chaotisches Jahr. Ich kann das gar nicht so in der Struktur einordnen. Es war auf jeden Fall nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, auf gar keinen Fall. Also es kam voll dieser Sledgehammer und wir waren so Survival-Mode. Und das wirklich über, also mindestens, du sagst das erste Jahr, aber das war ja auch immer so diese Möhre, die ich hatte, so, weil man das immer so hört, wenn er eins ist, dann wird's alles entspannt, aber das war ja auch nicht so, es hat ja noch lange gedauert.
Ja, ich habe das aber jetzt auch wieder, also auch wenn es mein zweites Kind ist und ich das ja alles schon mal durchgemacht habe, habe ich trotzdem so dieses Datum im Kopf, so dann wird er eins. Nur noch 2,5 Monate, dann wird er eins. So, keine
Ahnung. Ja auch funktionieren. Also bei unserem Sohn war es tatsächlich so, dass er mit einem Jahr, einen Tag vorher hat er das erste Mal durchgepennt. Also irgendwas ist vielleicht doch dran, aber weiß ja, wie das ist, dann kommt dann vielleicht dann doch nochmal irgendwas, irgendein Schub oder so. Ja, also um die Frage zu beantworten, wir haben uns das schon so ein bisschen so zurechtgelegt und ausgedacht und darüber gesprochen. Nicht genug, glaube ich, aber hätte eh nichts gebracht, weil war sowieso chaotisch. Also hätte schon was gebracht, hat auch was gebracht, weil wir natürlich das eingeteilt haben, wer was macht und wo die Verantwortlichkeiten sind, das ist schon wichtig, glaube ich, aber so richtig, ich glaube, Reality-Check ist dann immer noch mal wichtiger.
Das heißt, du hast aber jetzt von Anfang an viel, viel Care-Arbeitsverantwortung übernommen. Es war nicht so, dass ihr, oder würdest du das von dir sagen? Du hast gerade so gedanklich nach rechts geguckt.
Ja, ich bin nur immer vorsichtig zu sagen, dass ich mehr übernommen habe, weil das würde Marie wahrscheinlich auch anders sehen.
Vielleicht gar nicht mehr im Vergleich zu deiner Frau, sondern mehr im Vergleich zu anderen Vätern oder was du in deinem Umfeld vielleicht gehört hast.
Ja. Ich habe, wie gesagt, ich war in der Elternzeit, habe nicht gearbeitet.
Wurdest du da schräg angeguckt teilweise von anderen Vätern oder musstest du verschiedene Fragen beantworten?
Ja, also Fragen von Vätern, die das jetzt so vielleicht nicht gemacht haben, weil sie auch weil die das auch klassisch leben, sind dann häufig Fragen wie, wenn ich sage, ich habe irgendwie keine Zeit oder ich komme zu dem und dem nicht, sind dann so also Fragen, die mich auch zu Weißglut gebracht haben. Ja, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag so? Das ist so die ist meine Lieblingsfrage gewesen. Es ist ja auch völlig normal und das ist ja auch das, was du ansprichst, wenn die klassische Verteilung gelebt wird, es ist ja auch nicht per se jetzt irgendwie etwas Schlechtes oder so, sondern das führt eben leider nur häufig dazu, weil mangelnde Aufklärung betrieben wird, die eben nur durch praktische Übung betrieben werden kann, dass die Wertschätzung und die Anerkennung fehlt. Und meistens fehlt die Wertschätzung und die Anerkennung für die Care-Arbeit. Und so kann ich es dann auch meinen Freunden, die das nicht so erlebt haben, wie ich es erlebt habe, nicht verübeln, dass die mich fragen, ja, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ist ja nicht böse gemeint. Sie checken es einfach nicht. So. Und sie können es auch nicht checken, wenn sie es nicht mal selbst machen. So. Und das ist Ding. So, du kannst ja deinem Partner theoretisch irgendwie sagen, ich habe heute das und das und das und das gemacht, der wird immer noch denken, ja, aber dafür warst du zu Hause und kannst einen Kaffee trinken gehen und dies und das machen und mal die Füße hochlegen. Wenn man das nicht selbst erlebt hat, diese völlige Vereinnahmung, die da mitunter stattfindet von einer fremden Person, diese Fremdsteuerung, dieser Mental Load, alles, was da so mitschwingt, dann kann man das nicht verstehen. Davon bin ich überzeugt.
Das ist so ein bisschen der springende Punkt, ne? Was es auch so schwierig macht, das dann irgendwie diese Wertschätzung auch einzufordern oder irgendwie wenigstens ins Bewusstsein des anderen zu bringen. Wir hatten vor ein paar Wochen eine Paartherapeutin bei uns zu Gast und die hat im Grunde gesagt, erstmal egal, worüber Paare sich streiten, was der Konfliktpunkt ist, es braucht grundsätzlich zwei willige Personen, den anderen zu verstehen. Wenn du von Anfang an dieses Gespräch reingehst und sagst so, nee, ich habe Recht und du hast Unrecht und alles, was du sagst und egal, was du sagst, ich habe ja mein Bild und daran wird nicht gerüttelt. Also ich glaube, wir machen hier einfach mal ganz kurz nochmal einen Cut, auch für die offizielle Folge, um zu sagen, falls ihr jetzt ein Babygebrabbel im Hintergrund hört, liegt es daran, dass mein Sohn wach geworden ist und ich den jetzt hier in der Trage habe. Es ist aber gar nicht so schlimm, wir haben schon fast die Hälfte, würde ich sagen. Es ist etwas mehr als die Hälfte meiner Notizen hier durchgegangen. Ich war gerade dabei zu erklären, dass es bei solchen unsichtbaren Arbeiten wie Mental Load und Care-Arbeit eben ganz, ganz wichtig ist, egal wie ihr euch aufgeteilt habt und egal wie zufrieden ihr damit seid, dass es wichtig ist, dass der jeweils andere Teil das grundsätzliche Verständnis mitbringt, euch verstehen zu wollen und eure Auslastung verstehen zu wollen.
Digga. Also mir ist es egal, aber wenn du jetzt dich nicht mehr konzentrieren kannst, können wir auch das wann anders machen, ne? Ja, mir ist es wurscht, mich stört es nicht.
Ich krieg das schon irgendwie hin. es könnte ein bisschen wild werden jetzt, aber ich gebe mir größte Mühe. Ja. Also, was ich sagen wollte, ich habe das schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Also, mein Mann hat während des ersten Jahres unserer Tochter 2 Monate mit mir zusammengenommen. Das war auf der einen Seite irgendwie ungünstig, weil ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten und er auch gleichzeitig wieder. Und dann hätte ich mir im Nachhinein irgendwie gedacht, war jetzt nicht ganz clever, er hätte Elternzeit nehmen müssen, wenn ich gerade wieder anfange zu arbeiten. Auf der anderen Seite war das total wichtig, dass wir diese Zeit zusammen haben, weil ich eine nicht ganz so schöne erste Geburt hatte und mir diese Zeit rückblickend total wichtig war, als Familie zusammenzuwachsen. Und jetzt bei unserem Sohn wird es so sein, dass er sich Elternzeit nimmt, wenn ich dann wieder anfange zu arbeiten und er übernimmt dann auch die Eingewöhnung in der Krippe. Habe ich auch gesagt, das mache ich kein zweites Mal. Das kann er jetzt übernehmen.
Ja. Und ist ja auch nur fair. Ja.
Wenn wir haben jetzt das erste Babyjahr schon mal durch, sind im ersten Babyjahr sozusagen und trotzdem führen wir immer wieder Gespräche, wo ich ihm erkläre, wie mein Alltag aussieht, wie es ist, mit Baby zusammen die Große aus der Kita abzuholen, weil das 10.000 Handgriffe sind, die man dann machen muss, die man so, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm hat. Und der hat irgendwann mal dann so einen goldenen Satz zu mir gesagt, dass er meinte, okay, ich kann nicht nachfühlen, wie das ist, weil ich es noch nicht gemacht habe oder noch nicht machen musste und auch nicht nur einmal, sondern immer und immer und immer wieder. Aber ich kann das, was du sagst und wie du es als anstrengend beschreibst, als Wahrheit annehmen und das nicht anzweifeln, sondern einfach aufgrund dessen mit dir darüber reden und gucken, ob wir vielleicht hier und da eine Lösung finden, wie es für dich ja weniger anstrengend wird oder du einen Ausgleich bekommst oder so.
Stark.
Ich hatte dann vor 3 Wochen mittlerweile, hatte ich auch eine kleine komplette Auszeit. Also ich bin in einen kleinen Ort hinter München gefahren, ohne Kind, ohne Ehemann und hatte das erste Mal seit weiß ich nicht wann Urlaub für mich alleine. Und ich habe danach auch ganz viele Nachrichten bekommen, wo ich dann gefragt wurde, wie hast du das geschafft, deinen Mann davon zu überzeugen? Und als ich dann gesagt habe, ich musste ihn gar nicht überzeugen, das war sogar seine Idee, fand ich das irgendwie echt schade, in wie viele erstaunte Gesichter ich geguckt habe, wie wenig etabliert das ist, dass auch wenn die Mutter zu Hause ist und dafür diese Wertschätzung nicht erfährt. Hast du irgendwie einen Tipp, wie man anderen Vätern erklärt, aus der Mutterperspektive oder aus der Perspektive von demjenigen, der eben zu Hause ist, wie das ist mit Kind zu Hause? Wenn es nicht, nee?
Leider nicht. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich konnte es ja auch meinen Freunden nicht erklären. Also auf die Frage, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ich habe gesagt, ja, ich, keine Ahnung, habe ich halt die Sachen beschrieben, die ich mache, aber man kann es, das ist mein Standpunkt, man kann es nicht so richtig erklären. Also wenn man jetzt, manchmal denke ich drüber nach, das so zu erklären, man pflegt einen sehr alten Menschen so, der gar nichts kann. Weiß ich nicht, ob das, man pflegt ja im Prinzip einen Menschen und der halt sehr klein ist und sehr bedürftig und man muss halt alles machen und man muss an sehr viele Sachen denken und bla, aber ich glaube, so richtig, ich könnte es zumindest nicht in Worte fassen, so dass es rüberkäme. Ich bin davon überzeugt, dass man das irgendwie mal gemacht haben muss über, wie du auch sagst, einen gewissen Zeitraum, dass man das nicht nur einmal macht und sagt, ja, wieso, das ging doch jetzt.
Und jetzt was hast du denn?
Jetzt gehe ich wieder ins Büro, ist doch alles entspannt, sondern mal ein paar Wochen oder Monate. Es ist schon, es tut, glaube ich, der Elternbeziehung auf jeden Fall gut. Das kann man, glaube ich, festhalten.
Also ist der Appell eher, Väter, macht endlich alleine Elternzeit, sozusagen.
Meiner wäre das ja.
Ja.
Also es ist immer noch besser, das zusammen zu machen und dabei zu sein, wenn man sich dann eben nicht rauszieht, sondern wenn man dann nicht irgendwie Handwerksarbeit macht und dann sich mit Freunden trifft und trotzdem alles bei der Partnerin bleibt. Also wenn man sich wirklich reinstürzt, dann ist es doch super, wenn man das zusammen macht. Ich finde es auch mega wichtig, wie du sagst, so irgendwie als Familie irgendwie mal zusammenzuwachsen. Ich finde auch die Diskussion darum ein bisschen schwierig manchmal, wenn es irgendwie nur heißt, okay, wer geht wann arbeiten und immer einer arbeiten und wer darf arbeiten. Die Diskussion ist ja auch sehr geleitet von dem Ideal Erwerbsarbeit so, ne? Und kapitalistisch gedacht und so. Und es ist ja, wäre ja auch mal ganz schön, wenn junge Eltern irgendwie Zeit zusammen hätten mit dem frisch geborenen Baby und so. Und das ist durch die neue Elterngeldregelung ja erschwert worden, was ich auch nicht so richtig geil finde.
Da habe ich auch nur Fragezeichen da bei der neuen Regelung.
Ja, die Motivation, die zumindest ja proklamiert wird, die verstehe ich schon, dass Männer allein verantwortlich und alleine mal Elternzeit nehmen sollen. Aber ob das damit erreicht wird, ist fraglich für mich. Und gleichzeitig finde ich es aber als ideal, wenn ich um Rat gefragt werden würde, wie schaffe ich es eigentlich, dass ich mal checke, was meine Partnerin für einen krassen Job hat da mit der Care-Arbeit, dann würde ich sagen, ja, mach doch mal ein paar Monate das selbst und dann wirst du es schon verstehen und dann wird auch im Zweifel mehr Harmonie in diese Beziehung irgendwie dringen, weil dann das Verständnis auch da ist. Aber das ist so mein Ideal, aber kann auch jeder irgendwie machen, wie er will. Wenn die Beziehung darunter nicht leidet, ist doch sowieso alles legitim.
Ja, und ja, aber das tut sie ja ganz häufig. Das ist ja das Problem.
Ja,
das
ja,
ist
genau.
Ja, glaube ich, eher die Realität.
Das tut sie aber natürlich auch da aus wirtschaftlicher Notwendigkeit. Mhm. Und wie man dann dazu kommt, wie es ja dann in der Regel anscheinend so ist, dem Mann, also dem Partner, das näher zu bringen, ohne dass er das auch macht, das kann ich dir nicht sagen. Das,
das heißt, man muss anpacken, man muss es erleben, um zu wissen, was es bedeutet. Ich weiß von Sophia, dass sie während der Elternzeit mit ihrem ersten Kind hat sie ihrem Mann irgendwann mal bei WhatsApp quasi so eine minutengenaue Angabe gemacht, was sie wann gemacht hat. Und wieso und was dann wann nicht geklappt hat, weil der Sohn XYZ gemacht hat, um mal so ein Bild zu geben, dass es halt nicht einfach ist, mal eben die Wäsche zu machen, mal eben Staub zu saugen. Und das ist dieses Klein-Klein, wo ja dieser Mental Load mit reinzählt, was man da alles bedenken muss, ist ja, glaube ich, so dann diese Falle. Und wenn dann Frauen, vor allem Frauen, so ist es halt, eben versuchen, den Männern zu erklären, mein Leben sieht gerade so, so und so aus, dann fällt, glaube ich, häufig der Satz, sag mir doch einfach, was ich machen soll.
Das ist ja die größte Falle. Also beziehungsweise, ja. Das zeigt ja auch schon das Problem. Darum geht es eben nicht. Also es soll nicht darum gehen, dass man irgendwie Anweisungen bekommt und die dann erfüllt als Exekutivorgan, sondern im Ideal weiß man selbst, was zu tun ist und macht das dann einfach. Ne? Hm. Und dann muss man aber eben sich diesen Mental Load aufteilen, um das zu sehen. Also nicht, sag mir, wann der Arzttermin ist oder sag mir doch, dass die Spülmaschine kaputt ist, ich repariere die halt. Ja. Solche Sachen, weil das führt ja zu keiner Umverteilung der Verantwortung. Also sag du mir, was ich machen soll und dann ist alles cool. Heißt ja immer noch, du trägst die Verantwortung und verteilst die Aufgaben und damit trägst du immer noch weiter die Hauptlast, vor allem die mentale.
Obwohl es halt unser Haushalt ist, es sind unsere Kinder, du lebst hier genauso wie ich, warum muss ich sehen, dass die Wäsche gemacht werden muss? Warum muss ich dir das sagen? Wobei, Disclaimer an der Stelle, ich bin bei uns diejenige, die im Haushalt eine Totalversagerin ist. Ich sehe das selber wirklich nicht und ich versuche mich da zu bessern, weil, also ich sehe es nicht im Sinne von, es dauert bei mir länger, bis bei mir der Kipppunkt kommt, an dem ich erkenne, oh, es müsste mal was gemacht werden. Und ich glaube, in der Beziehung hat ja auch jeder irgendwie so seinen eigenen Sinn für Sauberkeit, seinen eigenen Sinn für To-Dos, wann was erledigt werden muss. Und das dann auch noch mit Kindern zusammenzubringen, ist dann nochmal doppelt schwierig, wenn es vielleicht eh schon zu Diskrepanzen in der Beziehung ohne Kinder führen würde.
Ja, ich glaube, das ist dann der Genickbruch. Also wir streiten uns auch ständig über Sachen im Haushalt, weil wir da auch unterschiedliche Vorstellungen haben. Ich räume den ganzen Tag auf quasi, weil ich das überhaupt nicht leiden kann, wenn es unordentlich ist. Ich finde das ganz schlimm. Und räume auch schon beim Kochen die Sachen weg, so zum Beispiel. Mach die sauber, während es irgendwie auf dem Herd steht, bla bla. Und,
das macht mein Mann auch.
Ja, das finde ich irgendwie, das befriedigt mich auch, ehrlich gesagt. Und Marie macht es halt nicht. Und da könnte ich mich natürlich jetzt auch stundenlang drüber aufregen. Dafür hat Marie irgendwie viel mehr Sinn für Struktur und so Fächer gelabelt, wo was hingehört und so. Das würde ich niemals machen. Mhm. Ich glaube, der Key ist auch da gegenseitig so ein bisschen Akzeptanz, aber auch nur, dann ist das der Key, wenn eben das auf beiden Seiten irgendwie das Gefühl zumindest vorherrscht, dass das einigermaßen gerecht ist, wie es ist. So, wenn das nicht ist, dann ist sowieso alles vergiftet, glaube ich. Und dann streitet man sich eben darum, warum ist der Zahnpastadeckel jetzt nicht drauf und so.
Ja, so denn was dann eben auch Mental Load ist, aber trotzdem irgendwie am Ende mit dazugehört, weil also wir fahren auch immer die Strategie, halt diese Ehe trägt diese Familie. Das heißt, wir müssen miteinander zurechtkommen, damit dieses Konstrukt Familie eben funktioniert und nehmen uns da immer wieder vor, so hat sich an mir hochgezogen, ist umgekippt und gegen den Küchenschrank geknallt.
Klassiker.
Willkommen im Chaos bei Mama Halblang.
Also Respekt, muss ich sagen. Da ziehe ich meinen Hut vor.
Was guter Schlaf anrichtet, sage ich dir. Guter Schlaf.
Das ist wie so ein, man fühlt sich auch wie so ein neue Person, ne?
Ja,
so
komplett.
Ein Energieschub.
Ja. Komplett neuer Mensch. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. dass diese Ehe funktionieren muss, damit die Familie hier und so. Ah, genau, dass wir versuchen eben so wohlwollend wie möglich auf den anderen zuzugehen. Und ich glaube, wenn das da ist, ist es fast schon egal, wie man sich in der Realität aufteilt. Also wer jetzt wie viel Erwerbsarbeit leistet, wer wie viel Mental Load trägt, bla bla bla. Wenn der jeweils andere Verständnis aufbringen kann und sagt, okay, ich sehe, du kannst nicht mehr, deine Batterie ist bei 5%, wie kriegen wir es hin, dass es dir besser geht? Und dann nicht anzweifeln und sagen, du machst doch nichts, du bist doch nur zu Hause. Oder, du bist bei der Arbeit und kannst alleine Kaffee trinken gehen und keinen stört's. So.
Das klingt nach einer ziemlich gesunden Beziehung, die ihr da führt, ehrlich gesagt, wenn ich das mal so von außen überhaupt bewerten darf. Aber wie viel 1000 Stunden Paartherapie habt ihr dafür gemacht?
Null. Und ich muss dazu sagen, das darf ich sagen, weil wir das in unserer Paarfolge gesagt haben. Ich war schwanger, da kannten wir uns 3 Monate.
Krass.
Und genau. Jetzt sind wir verheiratet und haben 2 Kinder.
Und es funktioniert.
Es funktioniert, ja.
Und Sag mal, jetzt bin ich der Interviewer, aber hast du ab und zu, also ihr streitet euch vielleicht ab und zu, aber hast du ab und zu mal so, also nicht, dass ich das jetzt unterschwellig dir irgendwie so reinschieben will, das interessiert mich einfach nur, dass du so manchmal denkst, ist trotzdem unfair, weil der ins Büro gehen darf und ich, ja.
Ja, Wenn ich vor allem dann, wenn ich mit meiner Energie runter bin, wenn die Nacht schlecht war, mein Sohn fordernd gewesen ist und ich weiß, scheiße, ich muss jetzt in die U-Bahn steigen und die Große holen oder ich kann nicht mal alleine auf Toilette gehen, kann nicht ohne Babygeschrei mir mal schnell die Schuhe anziehen, ja, dann denke ich das, obwohl ich weiß, dass er alles in seiner Macht Stehende tut, um nicht nur der Erwerbstätige zu sein, sondern ein voll verantwortliches Mitglied dieser Familie. Aber das vergeht dann auch wieder, wenn ich meine eigenen Emotionen reguliert bekomme. Weil ich dann weiß, das hat dann die Wut in mir gedacht und meine Erschöpfung. Aber das denke ich nicht wirklich. Ich bin halt einfach runter mit den Nerven. Aber es hat nichts mit ihm zu tun.
Klingt sehr reflektiert. Respekt. Ja, wirklich.
Passt auch nicht immer. Passt wirklich nicht immer. Ich will jetzt gar nicht den Eindruck erwecken, es läuft so perfekt und so. Klar, wir streiten uns auch, so wir zicken uns auch an und alles. Aber ich glaube, wir kriegen das immer sehr gut wieder eingefangen dann nach einer.
Voll gut. So. Ist ja klar, dass es nicht immer klappt, aber ich glaube, wenn man so weit ist, dass man das einigermaßen ab und zu reflektiert bekommt, was nicht heißt, dass ich das tue, das ist schon, glaube ich, schon richtig viel wert. Das ist ja wahnsinnig schwer, ne? Das klingt dann voll. So banal, aber das ist ja. Man muss ja dann schon viel innerlich überwinden.
Ja. Und ich musste spannend. Da, aber das war auch so ein Lernprozess nur mit mir selber, gar nicht in Verbindung mit meinem Partner, dass ich gemerkt habe, ich muss selber für meine Pausen sorgen. Ich kann nicht darauf warten, dass er mich errettet und mir anbietet, hier sind deine 3 Stunden, mach, was du willst, sondern ich muss danach fragen. Ich muss sagen, ich brauche eine Pause, wann können wir es möglich machen?
Ja.
Und so kam halt auch diese Me-Time-Regel zustande. Dass wir beide gesagt haben, okay, wir brauchen beide Zeit komplett alleine. Das hat dann nichts damit zu tun, dass ich dich jetzt weniger liebe oder weniger Zeit mit dir verbringen will, aber ich brauche so eine Decompressing-Zeit. Und so wurde diese Regel geboren, damals, kurz bevor unsere Tochter 1 Jahr alt wurde, glaube ich, ja.
Ja, ist total wichtig, was du sagst. Das ist, das fällt mir auch immer wieder ein, wie manchmal, wenn ich so in so Phasen war oder häufig, so dachte so, oh, wann kommt denn jetzt endlich die Retterin Marie und entlastet mich so? Und dann wird man ja auch so ein bisschen, also wurde ich so passiv-aggressiv und alles so ein bisschen mit ein bisschen mehr Stöhnen noch gemacht als sowieso schon notwendig, weil ich dann immer darauf gewartet habe, dass Marie sagt, jetzt mach doch mal Pause und so. Mhm. Aber das habe ich mittlerweile auch verstanden, dass ich das einfordern muss, fällt mir wahnsinnig schwer. So, weil ich immer denke, ich bin es nicht wert, dass ich irgendwie auch eine Rolle spiele und bla bla. Aber wenn man es dann macht und ich bin dann oft überrascht, wie Marie so sagt, ja, okay, dann mach das doch mal, das ist doch cool. Ich so, hä, was?
Halt, stopp.
Darf das? Warte, so einfach ist das?
Das okay. Ist keine Übung.
Ja, das ist schon wichtig, ja.
Ich habe das auch und... Ja. Das äußert sich bei mir auch anders, wenn mein Mann zum Beispiel vor mir sitzt, ist erst vor ein paar Tagen passiert, es war ein ultra anstrengender Tag für mich, die Nacht war scheiße, der Tag war anstrengend, ich habe nämlich die Große versucht mit so einem Fahrradanhänger abzuholen und es hat nicht so super gut funktioniert mit Surprise, ja. Aber ich wollte mal was anderes versuchen als die U-Bahn hatte einen ultra anstrengenden Tag. Wir haben montags haben wir immer Unterstützung von einer Babysitterin, die dann quasi hierher kommt und mir einfach mit den Kindern hilft, während ich halt hier was anderes mache. Und ich habe es halt dann an dem Tag noch geschafft, die Wohnung picobello aufzuräumen und noch was zu kochen und saß dann wirklich halbtot irgendwann abends am Esstisch und habe nur geatmet. Und dann hat mein Mann sowas gesagt wie, ey, ich weiß, du siehst gerade total zerklatscht aus und es war mit Sicherheit ein wahnsinnig anstrengender Tag, aber krass, was du heute geleistet hast, so. Und mein Reflex ist dann immer zu sagen, ja, aber du machst doch auch voll viel. Also ich kann das dann gar nicht annehmen in dem Moment und weiß das dann so von mir und sag so, nee, komm, ist doch nix so. Und das ist doch hier meine Aufgabe. Ich bin doch jetzt die zu Hause ist und so. Und das ist ja auch irgendwie nicht gesund dann in dem Moment, ne? Anstatt einfach zu sagen so, hey, danke, dass du das siehst. Das bedeutet mir echt viel oder so.
Ja, ich kenne auch ganz viele, denen das schwerfällt. Das scheint irgendwie auch ein Thema so zu sein. Vielleicht in unserer Generation, dieses Selbstfürsorge, dass das quasi völlig weit entfernt ist und das ist ja auch Teil dessen, dass man sich nicht um sich selbst kümmert, weil man meint, man sei es nicht wert und auch keine Komplimente annehmen kann und so. Das ist, glaube ich, insbesondere, also wenn man dann ein Kind kriegt, dann wird das halt richtig challenging, ne? Weil dann hat man halt noch eine Person, um die man sich kümmern muss, für die man sich vermeintlich aufopfern will oder meint, das tun zu müssen. Und wenn man sich komplett dabei selbst vergisst, das klingt immer so banal und pathetisch, aber sowas bei mir, dann lodert es richtig so.
Ja.
Und dann kann man sich da auch ganz schön schnell drin verlieren. Und das ist dann echt gefährlich. Dann hat auch niemand was von. Das ist ja das, da leidet dann ja die ganze Familienstruktur drunter, wenn man dann auch nicht mehr funktioniert. Ne? Also besser mal ein bisschen Pause machen.
Weil wo soll die Kraft herkommen, sich irgendwie nicht nur ums Kind zu kümmern, was halt in Anführungsstrichen sein muss, weil dieses Kind kann halt nicht ohne mich, sondern auch um den Partner. Wie soll man dann irgendwie liebevoller Partner sein, wenn die Kraft für einen selbst nicht mehr da ist? Und das halt, das bekommt dann so eine blöde Negativspirale, die am Ende für gar kein Gutes. So.
Ja.
Ich würde gerne mit einem positiven Aspekt aufhören. weil, klar, wir haben jetzt irgendwie viel über Mental Load und so gesprochen in so einer, ich sage jetzt mal eher negativen Kontext, weil es einfach auch extrem viel Arbeit ist. So, ne? Das will ich auch überhaupt nicht kleinreden. Aber das bedeutet ja auch automatisch, ich bin ein großer, wichtiger Teil im Leben meines Kindes. Ich bin Bezugsperson, ich bin sicherer Hafen für mein Kind. Ich stehe nicht nur am Spielfeldrand, sondern bin mittendrin. Hast du da irgendwie ein Beispiel oder eine Anekdote für uns, wo du gemerkt hast, krass, es ist richtig toll auch, aktiver Elternpart im Leben meiner Kinder zu sein?
Ich habe so in den letzten Monaten erst so Momente kennengelernt, wo ich, also völlig banale Momente, ich war irgendwie, wo waren wir denn, mit meinen Kindern im Schwimmbad und dann haben die da gespielt im Becken und ich saß da am Beckenrand in so einem Stuhl, habe einfach zugesehen und dachte so, wow, also ich bin so wahnsinnig glücklich gerade. Es ist nichts passiert so. Es ist einfach gar nichts passiert. Es war einfach so ein Moment, wo ich das sehen konnte. Also ich konnte es aufgrund meiner mentalen Verfassung in den letzten Jahren leider auch deswegen weniger sehen. Aber diese Momente, wo einmal, und wenn es nur für 2 Sekunden ist, sich alles fügt, dann bin ich wahnsinnig froh und dankbar dafür, dass ich von Anfang an so nah dabei war, weil ich so ein wahnsinniges enges Verhältnis zu meinen Kindern habe, was nicht heißt, dass Menschen das nicht haben können, die sich nicht so viel um sie kümmern, aber ich habe eben diesen sehr nahen Bezug zu allen Themen und irgendwie bin ich auch stolz drauf, dass ich entwickle mich ja auch in ganz andere Richtungen weiter, als ich das jemals für möglich gehalten hätte und man wächst ja dann auch so ein bisschen und ohne das jetzt irgendwie so heroisch oder pathetisch klingen zu lassen, aber also jetzt gar nicht so sehr auf mich bezogen. Das hat diese ganze Last und diese ganze Arbeit und diese ganze Anstrengung, das ist ja auch die Krux, das kann man ja auch nicht so gut rüberbringen. Aber das hat ja alles auch so einen Reward. So, der ist nicht die ganze Zeit da und ich laufe nicht durchs Leben und denke, wuhu, geil, sondern ist halt auch sehr viel hauptsächlich anstrengend so. Aber manchmal ist es einfach richtig schön und dann bin ich wahnsinnig froh, dass ich das mache. So, ja.
Ich kenne das mit diesen kleinen, schönen Momenten. Meine Tochter ist jetzt fast 3 und die fängt gerade an, die ganze Zeit, Mama, ich hab dich lieb zu sagen.
Ach, das ist so schön, oder?
Das ist das Schönste, was jemals gesprochen wurde. Ist einfach toll.
Wenn meine Kinder mich in den Arm nehmen, das passiert nicht so häufig, aber so von sich aus, wenn die so kommen und meine Tochter greift dann manchmal auch so meine Backen und guckt mich so an. Wirklich, das kann ich gar nicht. Sowas habe ich vorher noch nie empfunden, in meinem ganzen Leben nicht. Das ist echt krass.
Ja. Als würde in dem Moment wirklich einfach nichts anderes existieren. Das ist der Wahnsinn. Kenne ich. Ich würde sagen, auf der Note, oder? Machen wir mal einen Strich drunter. Beziehungsweise, wir haben ja eigentlich immer noch unsere Rausschmeißer-Fragenrunde. Falls du die kennst. Also es sind 3 random Fragen, die wir am Ende einer Folge unseren Gästen stellen. Beziehungsweise ich habe das heute einmal ein bisschen abgeändert in Überschrift eine Sache. Und zwar sind das immer 3 Fragen, die sich um eine bestimmte Sache drehen. Pass auf, ich lass es konkret werden. Also Frage Nummer 1. Eine Sache, die dir heute schon Freude bereitet hat, egal wie groß oder klein.
Kurzer Spaziergang vorm Büro.
Sehr gut. 2. Frage. Eine Sache, die bei einem Elternfeierabend nicht fehlen darf.
Also jetzt ich alleine oder quasi Eltern wirklich zusammen.
Egal, was dir gerade eher in den Sinn kommt. Tüte Chips. Nee. Geiler Trash-TV. Nein?
Nee.
Gutes Buch.
Ja, das ist alles super. Aber was wirklich gar nicht fehlen darf, ist so dieses, was ich jetzt mache, seit ein paar Monaten vorm Schlafengehen nochmal 15 Minuten bisschen dehnen und meditieren, auch wenn es jetzt furchtbar klingt. Aber das ist mir gerade sehr wichtig.
Ja, verstehe ich, aber das ist cool. Sich mal kurz reizarm nur auf sich selbst konzentrieren.
Runterholen war ein wirklich sehr unweise gewählter Begriff in dem Zusammenhang. Aber nein,
darf nicht fehlen.
Runterfahren und ich schlafe auch viel besser, seitdem ich das mache. Das klingt jetzt wahnsinnig welterhellend, aber mir tut es richtig gut, wenn es klappt. Wenn es nicht klappt, dann ist auch egal.
Dritte Frage. Eine Sache, an der du als nächstes an dir arbeiten möchtest.
Ich muss jetzt die ganze Zeit daran denken, dass jetzt alle denken, dass ich wirklich runterholen gesagt habe als Antwort. Lassen wir das. Nochmal die Frage.
Eine Sache, an der du als nächstes an dir arbeiten möchtest.
Was ist Sebastian Dickes Tipp für gelungene Elternschaft? Einfach regelmäßig einen runterholen, dann läuft das alles. So, sorry. Jetzt bin ich raus. Ich komme da, es ist wahnsinnig peinlich. Ich komme da nicht mehr raus. Okay. Hast du es auch als Kind? Wenn ich nicht lachen durfte, dann habe ich mich totgelacht.
Ja, okay, natürlich. Das ist doch der Reiz auch daran.
Ja. Okay, jetzt letzte Frage.
Eine Sache, an der du als nächstes an dir arbeiten möchtest.
Oh ja. Schlafhygiene.
Schlafhygiene?
Weil ich gerade beschrieben habe, so das gelingt mir jetzt immer häufiger, aber ich merke einfach, wie wichtig das ist für mich, dass ich mindestens 7 Stunden Schlaf bekomme. Und das will ich irgendwie.
Ach so.
Ja. Das nennt man, glaube ich, Schlafhygiene. So dieses, also
ich dachte so, putzt du dir die Zähne nicht vorm Schlafen gehen?
Nee, nein. So dieses Regelmäßigkeiten und nicht mehr Screentime eine Stunde vorher und so. Nicht mehr essen, nicht mehr trinken. Das klingt ein bisschen nach einem kleinen Zwang, aber ich bin gerade dabei, das so ein bisschen so für mich zu etablieren. Und das versuche ich.
Sehr schön. Also Selfcare im weitesten Sinne.
Ja.
Alle drei Antworten.
Ja.
Dann vielen lieben Dank dafür, dass du da warst.
Ich danke
für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Das war hier euer zweites Special. Als nächstes kommt tatsächlich besagte Paartherapeutin wieder in unserem Podcast. Und wir werden über Selbstregulation sprechen und wie wir mit Wut zum Beispiel im Alltag mit Kindern umgehen. Ganz, ganz wichtiges Thema.
Oh ja. Das höre ich mir an. Da freue ich mich drauf. Das ist nämlich wirklich wow.
Ja. Ich mach mal kurz Werbung. Das ist die Anouk Algermissen. Die war das letzte Mal bei uns. Da haben wir so über Paarstreitigkeiten und so gesprochen. Die ist wirklich toll. Ich freue mich sehr auf sie. Und bin auch sehr froh, dass sie ein zweites Mal bereit ist, bei uns hier aufzutreten. Und bis dahin, Freunde. Machen wir alle halblang.
Ciao.